Wir kommen damit in die nächste Fragerunde. Das ist die dritte Fragerunde. Wir haben jetzt noch nach den Wortmeldungen eine weitere Fragerunde, das heißt vier Stück insgesamt. Ich würde vorschlagen, dass wir danach eine Mittagspause anpeilen, wenn Sie einverstanden sind. Allerdings würde ich dann gerne auch den ersten Komplex abgeschlossen haben. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir uns immer noch im ersten Fragekomplex befinden. Der zweite und dritte kommt dann im Anschluss daran. Also Sie sollten bei den Fragestellungen darauf achten, dass wir uns noch im ersten Fragekomplex befinden. Ich rufe auf Frau Kollegin Kotting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Glück und an Frau Dr. Ziem und bezieht sich auf die Abweichungsgesetzgebung. Es geht mir um den Wettbewerb der Länder, der prognostiziert wird und auch gewollt ist, und die Frage, ob bei Umweltstandards ein Wettlauf nach unten zu erwarten ist oder nicht. Wir haben da sehr unterschiedliche Einschätzungen und auch die Aussage, dass die Länder das als kränkend empfinden, dass es eben diese Aussage gibt, dass dieser Wettlauf nach unten von manchen erwartet wird. Aber vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass Wirtschaft im Allgemeinen eher auf niedrigere Standards beim Umweltrecht drängt als auf höhere, und gleichzeitig dem Wissen, dass die Anlockung von Investoren nun sozusagen eher die Aufgabe der unteren als der oberen Ebene ist, das heißt, da ist direkt der Kontakt da. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, Herr Glück und Frau Dr. Ziem, was erwarten Sie, in welche Richtung der hier bestehende Konflikt zwischen Wirtschaft und Umwelt bei einer Abweichungsgesetzgebung gelöst werden wird? Und wenn Länder und Bund gemeinsam ein Interesse daran haben, Umweltstandards nicht abzusenken, warum verständigen Sie sich dann nicht auf Abweichungsregeln oder sogenannte Öffnungsklauseln mit Mindeststandards, von denen nicht nach unten abgewichen werden kann?
Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Kollege Benneter für die SPD-Fraktion.
Ja, ich habe zwei Fragen. Erste Frage geht an Herrn Professor Klöpfer, meine zweite Frage an Herrn Professor Koch. Herr Professor Klöpfer, wenn ich das richtig sehe, haben Sie hier an diesem Werk mitgewirkt. Das ist so das letzte Umweltgesetz, der letzte Entwurf des eines letzten Versuchs eines Umweltgesetzbuches, wenn ich das richtig sehe. Und deshalb meine klare Bitte, Sie haben sie ja schon angedeutet, dass Sie mit den Bestimmungen so leben könnten, wie wir sie jetzt in dem Entwurf drin haben. Wenn der Entwurf so bliebe, wie er jetzt vorhanden ist, wäre es dann möglich, das, was Sie damals entworfen haben in der Arbeit von 1992 bis 1997, nun endlich auch tatsächlich Gesetz werden zu lassen? Das ist meine Frage an Sie. Meine Frage an Herrn Koch. Sie haben zum Naturschutz gesagt, dass Eingriffe beispielsweise in den Naturschutz dann so gestaltet sein könnten, dass eben Länder das finanziell ausgleichen und nicht in Natur, was ja irgendwo dem Sinn und Zweck irgendwo widersprechen könnte. Das kann ich nachempfinden. Aber stimmen Sie denn mit mir überein, dass das genau ein solcher Grundsatz des Naturschutzes wäre, der jetzt nach der jetzigen Konstruktion abweichungsfest konstruiert ist, sodass Sie eben eine solche Eingriffsbefugnis für die Länder tatsächlich auch ausschließen könnten? Das ist meine Frage an Sie.
Vielen Dank. Jetzt der Kollege Große-Brömmer für die Unionsfraktion.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne Herrn Gerhards und Herrn Professor Klöpfer befragen. Herr Gerhards, Sie können auch praktisch und politisch den Prozess bewerten, der dazu geführt hat, dass wir hier heute überhaupt sitzen. Also das, was wir als sozusagen Gesetzentwurf einbringen. Vor diesem Hintergrund, dass Sie persönliche Erfahrungen haben, praktische Erfahrungen haben und das auch politisch bewerten können, möchte ich Sie gerne fragen, ob aus Ihrer Sicht die Chance jemals größer war, auf diesem Gebiet effektiv nach vorne zu kommen, in positiver Hinsicht sich vorzuentwickeln, auch bei den grundgesetzlichen Vorgaben, oder, um da in der Fußballsprache zu bleiben, ob der Ball jemals besser lag, um kein Eigentor, sondern ein Siegtor zu schießen. Herr Professor Klöpfer, Sie würde ich gerne fragen, ob Sie die Auffassung von Frau Dr. Ziem teilen, Und das vielleicht dann auch vergleichen mit der derzeitigen Situation, wie wir sie vorfinden im Umweltrecht. Ist das, was wir vorhaben, wirklich mehr Verwirrung? Führt es zu Kompetenzwirrwarr? Und wird das Bundesverfassungsgericht dadurch künftig wesentlich häufiger angefragt werden, weil es so viele unklare Kompetenzregelungen gibt?
Vielen Dank, Herr Kollege Große-Brömer. Jetzt fragt Herr Dr. Mirsch für die SPD-Fraktion.
Ja, schönen Dank. Eines der zentralen Ziele dieser Reform ist ja mehr Rechtsklarheit, mehr Zuordnungsklarheit, Kompetenzgefüge klarer zu regeln. Und insofern zwei Fragen an Herrn Professor Koch und an Herrn Professor Erbgut. Die Frage UGB, und zwar hier in voller Form, also Teil 1, Teil 2, große Kodifikation. Sehen Sie die Möglichkeit, hier zu einer verbindlichen Regelung vor allen Dingen auch in den Bereichen zu kommen, die für die Rechtsanwender wichtig sind, Stichwort integrative Vorhabengenehmigung, weil wir auch hier ja schon wörtliche Unschärfen haben, sage ich mal. Der Begriff Vorhaben taucht im abweichungsfesten Kern nicht auf, sodass die Frage sich ergibt, sind hier Unschärfen, die eventuell zu lösen sind. Und zum anderen an die Adressaten gewandt, die Frage, welchen Wert hat das UGB vor dem Hintergrund der Abweichungskompetenz? Haben wir nicht gerade auch in der Praxis dann das große Problem, dass wir jedes Mal fragen müssen, wer hat von welchem Tatbestand von seiner Befugnis zur Abweichung Gebrauch gemacht, inwieweit hat er Gebrauch gemacht, gerade wenn wir nicht ganze Gesetzesteile in die Abweichung nehmen, sondern vielleicht ein Land nur eine Norm zum Teil abweichend löst. Also die Frage, wie übersichtlich ist das überhaupt und damit welchen Wert hat dann das UGB vor dem Hintergrund der Verbindlichkeit und auch der Klarheit für die Rechtsanwender?
Vielen Dank. Jetzt abschließend Herr Kollege Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es gibt ja derzeit am derzeitigen Umweltrecht eine große Gemeinsamkeit vieler, die damit zu tun haben, in einigen zentralen Punkten. Nämlich, dass fast alle beklagen, ob von Industrie oder von Umweltverbänden, ob von der CDU, ob von der SPD oder von den Grünen, das derzeitige Umweltrecht ist extrem kompliziert, ist an vielen Punkten nicht wirklich transparent. Es führt aufgrund von Doppelzuständigkeiten zu sehr ineffizienten Verfahren. Und es ist auch nicht wirklich europataglich und es ist letztlich in hohem Maße bürokratisch. Meine Frage ist, ist der vorliegende Entwurf bezogen auf diese zentralen kritischen Punkte ein Fortschritt? Können Sie dazu, Herr Professor Schader, Frau Dr. Ziem, mal beispielhaft zeigen, wie wir in diesen Bereichen Fortschritte entdecken können oder vielleicht eben auch nicht. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Wir gehen dann in die Antwortrunde und ich rufe auf Herrn Professor Erbgut auf die Frage von Herrn Dr. Mirsch.
Ich habe es erst ja eingangs schon versucht auch zu begründen. Aus meiner Sicht ist nach der gegenwärtigen Kompetenzlage ein UGB, das diesen Namen auch verdient, nicht möglich, weil wir weiterhin eben mit unterschiedlich zugeschnittenen Einzelkompetenzen arbeiten müssen, mit der Kompetenzkombination und das, was auch das Europarecht von uns verlangt, integrativen Umweltschutz, damit nicht wirklich in den Griff bekommen. Und deswegen wäre es Aufgabe, hieran endlich etwas zu ändern. Und ich meine eben, gerade auch durch die Abweichungsmöglichkeiten der Länder, konterkariert sich dieses Vorhaben. Beispiele etwa aus dem Naturschutzrecht, die auch schon angesprochen worden sind, und an einer anderen Frage auch sehr deutlich beleuchtet worden sind, zum Beispiel Grundsätze des Naturschutzes. Was ist das eigentlich? Ist das auch die Eingriffsregelung? Das ist sie wahrscheinlich nicht. Die Eingriffsregelung ist aber vorhabenbezogen, wohlgemerkt. Und von daher, dieser Bereich wäre dann außerhalb des Regelbaren, jedenfalls dauerhaft Regelbaren. Und das ist nur ein Beispiel. Das gilt auch für die schon angesprochenen Schutzgebietsausweisungen. Also ich stehe dem weiterhin trotz aller Diskussion sehr skeptisch gegenüber.
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Gerhards auf die Frage des Kollegen Große-Brömer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will darauf zunächst verweisen, dass wir in den Beratungen, insbesondere in der Arbeitsgruppe Umweltpolitik, bei denen waren Frau Günner und Herr Benneter ja jeweils noch für die beiden großen Parteien dabei, können sich daran gut erinnern, sehr hart gefochten haben, weil das Umweltrecht einer der Punkte waren, wo die Gesamtkonstruktion der Neufassung des Artikel 72 immer thematisiert worden ist. Das hat allen Beteiligten, nehmen wir jetzt die beiden, könnten ein paar andere nennen, aber die beiden ausdrücklich namentlich, hat uns allen deutlich gemacht, dass das ein Prozess des Gebens und Nehmens ist. Der Bund verliert die einseitig gewählte Rahmengesetzgebung, er gewinnt aber in weiter Gestaltungsmöglichkeit, weil die Rahmengesetzgebung absolut versteinert war, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte für die Zukunft. Auch Herr Klöpfer hat darauf hingewiesen, dass für das Abfallrecht und für andere Bereiche die Regelungsmöglichkeiten weggefallen sind, die es früher gegeben hat. Das heißt, wir standen auch nach dem Juniorprofessorenurteil vor der Situation, dass große Teile des bisherigen Konstruktes der Konstruktion nicht mehr funktioniert hätten für die Zukunft. Wir mussten was Neues finden. Und zwar etwas, von dem sonst geht so etwas nicht. Beide Beteiligten etwas haben, beide Beteiligten, Bund und Länder. Und das kann man dann differenzieren nochmal. Der Bund gewinnt Gestaltungsmöglichkeiten freilich mit dem für ihn behafteten Makel, dass die Länder abweichen dürfen. Die Länder gewinnen eigene Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen. Was uns aber wichtig war, die Landtage gewinnen die Gestaltungsbereiche. Und es wird weniger eine exekutive Veranstaltung über die Zustimmungsrechte im Bundesrat. Das sagt einer, der so exekutivisch gedacht hat wie ich die ganzen Jahre. Trotzdem halte ich das für entscheidend, dass an der Stelle die Landtage ins Spiel kommen. Ich habe das vorhin am Anfang gesagt, weil die Verantwortung auch wegen der EU-Haftung wieder bei den Landtagen ankommt, wahrgenommen wird, dort die Arbeit interessanter macht. Und wenn wir das jetzt nicht tun, das war Ihre Frage, Herr Großebrümmer, wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist die Chance erfahrungsgemäß für die nächsten 20, 30 Jahre verschenkt. Dann werden wir einen Zustand beibehalten, bei dem wir nicht leben und nicht sterben können, bei dem wir nicht nur EU-rechtlich umsetzen können, sondern auch in Wahrheit auch innerdeutsch gar nicht in der Lage sind, auf moderne Anforderungen zu reagieren. Deshalb halte ich das für so wichtig, dass wir das, was wir tun, jetzt machen, vorbereitlich von Details, über die man in der Tat regeln kann. Fürs Abfallrecht haben wir gehört, dass die Konstruktion vielleicht besser wäre, auch da klarer zu sein künftig. Darüber kann man in der Tat nachdenken. Wegfall der Erforderlichkeit dafür Abweichungsrecht ist besser als die Konstruktion, die wir jetzt hier im Entwurf drin haben. Glaube ich. Und was Ähnliches gilt für die Lärmbekämpfung, wenn man da ans Verhalten anknüpft, wie das Professor Dietland vorgeschlagen hat, wäre auch das eine saubere Regelung. Das ändert aber nichts an dem Kern, dass wir jetzt die einmalige Chance haben und sonst für eine ganze Generation verschenken, hier an der Stelle wirklich richtungsweisend weiterzukommen. Gucken Sie sich an, wie ansonsten Grundgesetzänderungen, wenn sie sinnvoll sind und tragen sollen, zustande kommen. Das macht man nicht mal eben so. Das geht auch nur, wenn man unter starkem Druck ist. Und wir haben in der Arbeitsgruppe bis zum Schluss eigentlich vor der Tür gestanden und wussten nicht, wie wir da wieder rauskommen mit einer vernünftigen Regelung. Wir haben uns auch nicht geeinigt. Den letzten Versuch hat der Benneter seinerzeit noch gemacht mit einer Regelung, die jetzt so nicht Gesetz geworden ist, die immerhin gezeigt hat, manchmal gibt es Bewegungen unter großem Druck. Der Druck ist jetzt da. Wenn er wegfällt, sage ich Ihnen, wird wieder nichts passieren.
Vielen Dank, Herr Kollege Gerz. Jetzt, Herr Präsident Glück, auf die Frage der Kollegin Kotting-Uhl.
Frau Kollegin, ich habe im einleitenden Statement schon mal vier Gründe genannt, warum ich einen Wettlauf nach unten nicht sehe und alles dagegen spricht. Ich will zwei Gründe nochmals wiederholen. Das erste ist, dass der Bund mit seiner Gesetzgebung die Standards setzt und dass jede Abweichung nach oben und nach unten, aber Ihnen geht es in besonderer Weise um die Abweichung nach unten, zwangsläufig zu einem Rechtfertigungsdruck derer führt, die das politisch zu verantworten haben, das heißt in der Öffentlichkeit, nicht irgendwo verdeckt über den Vermittlungsausschuss, sondern in der öffentlichen Debatte. Und zweitens, die EU-Normen, es ist darauf hingewiesen worden, daran sind die Länder gebunden und das Haftungsrecht wirkt hinzu. Nun, wenn ich die Besorgnisse im Umweltschutz und einem verbandlichen Umweltschutz recht verstehe, dann geht es ja im Kern um diese Thematik integrierte Vorhabensgenehmigung. Und wir haben auf der einen Seite dabei das Bundesrecht, Bundesemissionsschutzgesetz. Also hier haben die Länder gar keine Abweichungsmöglichkeit. Wir haben im Wasserhaushaltsrecht die Situation, dass eben stoff- und anlagenbezogene Regelungen nicht zur Disposition der Bundesländer stehen, was ganz wesentlich ist. Und dann bleibt wohl im Wesentlichen der Punkt Naturschutz. Im Naturschutz ist die strittig beurteilte Frage, ob nun die Grundsätze des Naturschutzes das ausreichend und so umfassen, dass quasi der Status quo damit auch bundesrechtlich gesichert ist, oder ob es hier Spielräume gibt. Wenn ich einmal annehme, dass es Spielräume gibt, dann werden diese trotzdem sehr eingeengt sein durch EU-Recht. Nehmen wir nur einmal als Beispiel FFH. Auch von daher sind also die Länder da nicht beliebig frei in der Ausgestaltung im Naturschutzbereich. Von daher glaube ich, selbst wenn man dieses unterstellt, kann jetzt negativ formuliert im Sinne von Besorgnissen nicht zu viel passieren. Im Übrigen wäre dann, es geht ja konkret dann immer vor allem um die Frage der Ausgleichsflächen, kann man sich ja durchaus auch Situationen vorstellen, wenn ich mir dieses als Möglichkeit unterstelle, wo vielleicht in einer Gesamtgüterabwägung für die Entwicklung eines Lebensraumes durchaus einmal im Einzelfall auch, und wenn ich mir einmal beispielsweise vorstelle, dass wir heute völlig einheitlich die Ausgleichsregelung anwenden und anwenden müssen, ob es schon ein eher dicht bewaldetes Gebiet ist oder ob es ein Raum ist, der naturräumlich keine zusätzlichen Belastungen dieser Art so ohne weiteres verträgt, lässt überhaupt keine Differenzierungen zu. Von daher wäre ich selbst unter dem Aspekt, könnte man dem auch etwas abgewinnen, wenn ich davon ausgehe, dass Politik in der Gesamtverantwortung nach dem Maßstab der Nachhaltigkeit, aber Lebensraum als ganzen Lebensraum betrachtet und nicht nur aus einer Fachperspektive, letztlich auch immer wieder abzuwägen hat. Aber ich sehe gar nicht, so wie ich die Dinge einschätze, dass es sehr viel Handlungsspielräume geben wird in dem Bereich. In allen übrigen Bereichen sehe ich ohnehin nicht die Versuchung zum Wettlauf nach unten.
Vielen Dank, Herr Kollege Glück. Jetzt Herr Professor Koch auf die Fragen von Herrn Dr. Mirsch und Herrn Kollegen Benneter.
Danke. Ich darf zunächst mal beginnen auf die Frage von Ihnen, Herr Benneter. Sie haben, glaube ich, auch zuerst gefragt. Naturschutz, was umfassen die Grundsätze? Haben Sie mich nicht gefragt? Doch, Entschuldigung. Also Naturschutz, was umfassen die Grundsätze? Es gibt gegenwärtig, sagen wir mal, in der Diskussion zwei Strategien. Es gibt diejenigen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wir werden nicht mehr kriegen, wir müssen das jetzt schon mal alles extensiv auslegen. Dazu gehöre ich nicht. Ja, also mit spekulativen Auslegungen in eine Verfassungsreform zu gehen, wir wollen es auch nicht kleinreden, aber sozusagen Grundsätze sind Grundsätze. Und da will ich Ihnen ganz klar sagen, da fallen die Elemente, die zur Disposition der Länder gestellt werden, nämlich Landschaftsplanung, Eingriffsregelung, Gebietstypologie bis auf den Typus FFH-Gebiet, Gebietstypologie und Monitoring nicht unter den abweichungsfesten Kern. Grundsätze sind Grundsätze. Das sind Regeln sozusagen, die für eine gute, sachgerechte, ökologische Behandlung der Natur formuliert sind. So verstehen wir Grundsätze auch sonst. Und ich halte es für nicht sinnvoll, wenn man sagt, wir beschließen dieses Abwägungsrecht so weit, weil wir glauben, man kann den Kern, den abwägungsfesten Kern nach und nach fest auslegen. Sie sind in der glücklichen Lage, jetzt entscheiden zu können. Sie müssen nicht auf das Verfassungsgericht und die Kreativität der Juristen spekulieren. Noch ein wichtiger Punkt dazu. Natürlich gibt es sehr viele europarechtliche Bindungen heute. Unser Recht wird außerordentlich stark vom Europäischen geprägt. Allerdings nicht so oft eins zu eins, wie das manchmal klingt. Im Naturschutzrecht hat sich Herr Kollege Klöpfer, wie ich finde, in seinem Beitrag sehr konstruktiv bemüht, zu zeigen, dass auch in diesen von mir angesprochenen weichen Feldern es eine ganze Reihe europäischen Halt gibt. Ich finde, er hat das gut herausgearbeitet, aber dieser Halt ist nicht stark. Wenn er zum Beispiel darauf hinweist, es gibt die Prüfung, strategische Umweltprüfung, die wir umgesetzt haben und die gilt für Landschaftspläne. Ja, wenn sie da sind. Die zwingt aber nicht dazu, dass man Landschaftspläne machen muss. Ich will nicht alle Einzelheiten von Herrn Klöpfer etwa widerlegen. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde es auch sehr respektabel, was er da gebracht hat. Aber ich würde darauf nicht die Auffassung gründen, dass gerade im Naturschutzrecht der weite Abweichungsspielraum sozusagen europäisch eingebunden ist. Es gibt keine europäische Pflicht zur Landschaftsplanung und keine europäische Pflicht zur Eingriffsregelung und keine europäische Pflicht für die komplexe Gebietstypologie, die das Bundesnaturschutzgesetz beinhaltet. Und ich erlaube mir noch einmal den Hinweis darauf, dass ich auch nicht sehe, warum solche Fragen wie etwa die Gebietstypologie landesrechtlich geregelt werden müssen. Das hat mit Regionalbezug nichts zu tun. Ein ganz kleiner Hinweis zu dem, was Herr Glück eben gesagt hat. Ich stimme Ihnen völlig darin zu, dass letztlich nachrangig, wenn die Verhältnisse so sind, auch eine Ersatzzahlung eine befriedigende Lösung sein kann. Aber es gibt Bestrebungen in der Amtschefkonferenz. Der Umweltministerkonferenz war ein Antrag da, dass man sozusagen die Ersatzzahlungen dem Ausgleich gleichstellt. Das ist natürlich schon relativ, ist wieder abgelehnt worden, ist befriedigend, nehme ich auch gern zur Kenntnis. Aber ich will nur sagen, da sind eben Spielräume und ich würde Sie doch, meine Anregung ist, noch einmal zu prüfen, kann man nicht es etwas enger eingrenzen? Mir ist die Diskussion um die sachliche Sinnhaftigkeit weitreichender Abweichungsbefugnisse sehr in den Hintergrund geraten. Der zweite Punkt, Herr Mirsch, inwieweit können verbindliche Vorgaben vom Bund gemacht werden im Rahmen eines solchen UGB? Die Antwort ist einfach. Zunächst mal vielfältige, ausreichende und anschließend gibt es Abweichungsrechte. Und das ist sozusagen eine Geltungsproblematik für das UGB. Wie sich das letztendlich ausweichen wird, weiß niemand zu sagen. Und deshalb müssen Sie sich die Frage so stellen, ob man ein UGB unter relativ weitreichenden Abweichungsbefugnissen im Gewässerschutz und im Naturschutzrecht machen möchte oder nicht. Sie stellen dann die Frage, hat das denn dann noch einen Wert? Das ist eine sehr komplexe Frage und meine Zeit habe ich schon schwer ausgekostet. Ich will aber doch eine Bemerkung machen, die heute gar nicht mehr diskutiert wird. Das Umweltgesetzbuch ist meines Erachtens eine sinnvolle Sache. Man sollte das probieren. Man soll es aber nicht hochhängen, sozusagen zum Leuchtturmprojekt. Wenn kein UGB, dann geht gar nichts. Im Gegenteil, das UGB wird schon mit Erwartungen überfrachtet, die es gar nicht erfüllen kann. Es soll schlank sein, möglichst verbindlich, möglichst bald, möglichst alles drin. Und ich frage mich oft, diskutiere natürlich auch mit den Politikern, ich frage mich oft, wo sollen denn eigentlich die 32 BImSch-Verordnungen, sollen die versteckt werden in einem Anhang? Also geben wir uns keine Illusionen hin über Wunderwerke, die das UGB schaffen kann. Und, meine Damen und Herren, Sie hatten gerade auch sehr massiv das geltende Umweltrecht als geradezu das wandelnde Desaster geschildert. Also unter denen, die es ja praktizieren müssen, also unter den Juristen, die es praktizieren müssen, kommen wir einigermaßen längst. Ich würde es also sozusagen nicht als Desaster, obwohl ich viele Wünsche habe zum Ende. Man sollte nicht die Alternative aufmachen. Hier Leuchtturm UGB und jetzt Augen zu und durch und hier das Desaster des geltenden Rechts. So beurteile ich persönlich jedenfalls die Sachlage nicht.
Vielen Dank. Jetzt muss ich noch einmal zurückkommen auf Herrn Professor Klöpfer, den habe ich gerade übergangen. Ihnen liegen noch Fragen vor von den Kollegen Große-Brümmer und von Herrn Benneter. Bitte schön.
Ja, zunächst einmal zur Differenzierung. Sie haben ja dankenswerterweise UGB COM-E in den Händen gehalten und nach oben gehalten. Und ich hoffe, dass Sie weiter daran festhalten. Hier war ja das UGB I immer noch genannt worden. Historisch ist dieses Buch erschienen 1998, Sachverständigenkommission Umweltgesetzbuch. Und dann kam die Vorstellung, wir müssen die IVU-Richtlinie durchsetzen. Und deswegen hat man gesagt, nehmen wir doch einen Teil raus, die integrierte Vorhabengenehmigung. Und über die haben wir jetzt ja länger miteinander gesprochen. Aber Sie haben ja zu Recht gefragt, ist das die Blaupause, auf der wir eventuell bauen kann? Ich würde jetzt verkürzt sagen, bis auf die Unsicherheiten, die wir im Abfallbereich haben, ja. Die Kompetenzkombination reicht aus. Wir müssen immer vorstellen, alles Recht, was wir haben, ist unter dem umfassenden Regime der erforderlichen Klausel im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung entstanden. Also was alles unter 74 Absatz 1 Nummer 11 fällt, geht ja auf gar keine Kuhhaut. Natürlich geht das. In Sachen Abfall, sagte ich, unter Gesichtspunkt der Risikominimierung. Aber im Prinzip auf die klare Frage eine klare Antwort, ja. Damit komme ich auf die zweite Frage, nämlich die Frage mehr Verwirrung, mehr Streitereien. Das ist ja die Auffassung von Frau Ziem, ist nicht meines Amtes hier über jemand anders zu urteilen. Ich persönlich halte diese Auffassung allerdings nicht für richtig. Natürlich werden die Kompetenzstreitigkeiten abgebaut. Natürlich wird mehr Klarheit gebracht und weil alles, was hier zur Abweichungsgesetzgebung oder vieles, was zur Abweichungsgesetzgebung gesagt wird, geht ja an dem Kern vorbei, dass der Bund in die Lage versetzt wird, erstmal ein Regelwerk zu erlassen. Und dann kann man sich darüber, es ist überhaupt keine Einschränkung in der Erlasssituation der Politiker hier vor Ort. Dann kann man sagen, aber die Relevanz wird dann in den Feldern, wo die einzelnen Bundesländer eine abweichende Regelung machen, zurückgenommen. Aber es ist doch die geltende Rechtssituation im Wasserrecht, im Naturschutzrecht ist doch genau die, dass Sie erst das Bundesrecht beachten müssen, dann sich anschauen müssen, und zwar umfassende Regelungen der Länder. Also gemessen daran ist das ein überhaupt nicht zu bestreitender Vorteil. Und das ist das Problem von solchen Stellungnahmen, dass man sagt, gut, wir erreichen nicht 100%. Nicht alle Wünsche werden wahr. Und deswegen, weil wir nicht 100% erreichen, lassen wir die Sache mal kippen. Das halte ich für unpolitisch, für unrichtig und für einen tatsächlichen Rückschritt. Denn wenn die Situation jetzt nicht genutzt wird für die Verfassungsänderung, da würde ich Ihnen völlig zustimmen, dann ist für die nächsten 30 Jahre die Sache erledigt. Es muss jetzt genutzt werden, und kann man sich politisch, Sie sind die Fachleute für Konflikt und Konsens, jetzt muss man sich überlegen, was ist noch drin. Aber jedenfalls die Hürde so zu hoch zu hängen, dass ich sage, erst wenn alle Wünsche erfüllt sind, erst wenn alle Klarheiten dargestellt sind, dann mache ich das. Das ist offen gesagt unrealistisch und unpolitisch. Der Begriff des Vorhabens ist ein feststehender Begriff. Da ist auch nicht viel Unklarheit dran. Also wenn wir überall so viel Klarheit hätten wie beim Vorhaben, die ja dann auch immer noch durch Verordnungen konkretisiert werden können, dann können wir froh sein. Also jetzt durchstarten.
Vielen Dank, Herr Professor Klöpfer. Jetzt Herr Professor Schrader auf die Frage des Kollegen Herrmann.
Ja, die Frage, inwieweit der jetzige Entwurf einen Fortschritt gibt gegenüber der jetzigen Ausgestaltung. Die jetzige Ausgestaltung kann verbessert werden. Wir haben das auch, denke ich, da Übereinstimmung im Bereich des Umweltgesetzbuchs Vorhabengenehmigungsteil. Ja, da haben wir die Situation, dass wir von verschiedensten Anforderungen verschiedener Gesetze her auf eine Richtung kommen können. Allerdings werden dadurch nicht die bisherigen Einzelgesetze obsolet, weil das enthält ja nicht nur einen anlagenbezogenen Teil, das BImSch oder das Wasserhaushaltsgesetz. Also wir werden weiterhin, wenn wir nur diesen Teil betrachten, eine verwirrende Bundesstruktur behalten. Zur Frage Fortschritte gegenüber dem Aspekt bürokratisch. Die EG kommt auch immer wieder mit neuen Aspekten auf Deutschland zu, wie auf alle Mitgliedstaaten, die dann bei uns auch wiederum zu neuen Anforderungen führen. Das könnte man eben auch im Naturschutz sehen, wenn wir eine europäische Naturschutzkategorie haben. Das heißt für mich aber dann, wir müssen darauf schauen, ob wir jetzt in Deutschland uns an diese EG-Strukturen, wie wir sie auf uns zukommen haben, auch entsprechend mit ausrichten und anpassen. Und ich sehe eher die Tendenz wie im einfachen Recht, jetzt auch hier im Verfassungsrecht. Wir wollen die bisherigen Strukturen einfach vorziehen in der Hoffnung, dass es dann damit besser klappt in der jetzigen Version. Und da sehe ich erstmal die Situation, die Bürokratie zum Beispiel ist auch etwas, was stark durch den Ländervollzug beeinflusst werden kann. Da haben wir riesige Fortschritte gehabt ohne Verfassungsänderung, etwa was die Länge von Genehmigungsverfahren angeht. Konkret aber, und da muss man dann eben doch ins Detail, man kann nicht sagen, jetzt Augen zu und durch, weil das jetzige der alleinige erreichbare Satz ist. Wenn wir jetzt sehen, dass es in bestimmten Bereichen Probleme gibt, dann muss man da eben auch jetzt noch ansetzen, damit wir dann die Anpassung etwa an europäische Strukturen haben. Oder andersherum, dass wir uns nicht wieder neue Probleme schaffen. Etwa im Bereich der Abweichungsrechte im Naturschutz ist es nicht europäisch vorgegeben, dass wir eine Eingriffsregelung haben. Es ist aber auch nicht jetzt so, dass das ein abweichungsfester Kern ist. Gerade für die Vorhabengenehmigung wichtig. Und das Bundesverfassungsgericht nimmt dann den Text wichtig des Grundgesetzes und sagt, wenn wir hier Ausnahmen haben, wo der Bund dann abweichungsfest ist, dann sind diese Ausnahmen eng auszulegen. Ja, und das heißt, wir werden gerade im Bereich der Eingriffsregelung dann weiterhin breite Möglichkeiten der Länder haben. Das ist, denke ich, wohl auch in den Gremien so gewollt gewesen. Ein anderes Beispiel, wo diese Unklarheiten bestehen, wäre etwa die Frage, kann ich mit meinem Mountainbike über eine Landesgrenze fahren? Bislang ist es klar, dass Natursport bundesrechtlich einheitlich in den Grundsätzen des Naturschutzes mit dem Prä versehen ist. Was sind aber diese Grundsätze des Naturschutzes? Denn wenn das eben unklar bleibt und wenn damit den Ländern Abweichungsrechte eröffnet sind, dann werden die Bürger sich nicht mehr eben einheitlich orientieren können, sondern da dann von Bremen nach Niedersachsen sehr schnell an Grenzen stoßen.
Vielen Dank, Herr Professor Schrader. Jetzt abschließend Frau Dr. Ziem auf die Fragen der Kollegen Kotting-Uhl und des Kollegen Herrmann.
Ja, danke. Zur ersten Frage, Wettbewerb der Länder nach oben oder unten. Ich denke, es gibt zumindest Anhaltspunkte, dass es einen solchen Wettbewerb nach unten geben kann. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es in einigen Ländern Bestrebungen gibt, die Eingriffsregelung abzuschaffen, zumindest abzuschwächen. Das Gleiche gilt für die Landschaftsplanung. Und Herr Glück hatte eben auch Beispiel FFH erwähnt. Ich denke, wenn man sich die doch etwas traurige Geschichte der FFH, der Umsetzung der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie in Deutschland anguckt, dann gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es einen Wettbewerb da auch nach unten geben kann. Sicherlich war bei der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie, der Bund auch nicht ganz unbeteiligt, aber von Länderseite gab es da durchaus einen Anteil. Ich möchte aber auch gar nicht spekulieren, welches Land jetzt wie vielleicht nach unten abweichen würde, aber ich sage, es gibt Indizien dafür. Letztlich ist doch aber entscheidend, dass diese Grundgesetzänderung, wenn sie so kommen sollte, die Möglichkeit einräumt, nach unten abzuweichen. Und warum brauchen wir das? Wir wollen doch Gestaltungsspielräume für die Länder und ich denke, das ist sinnvoll und dann sollen die Länder gerne nach oben abweichen können, ob wir das jetzt Öffnungsklauseln, Schutzverstärkungsklauseln nennen, das ist ja letztlich egal, aber dann bestehen genau diese Abweichungsrechte. Vielleicht noch ein Hinweis, das EU-Recht, natürlich gibt das EU-Recht den Ländern auch Grenzen vor und die Länder sind dran gebunden, das ist vollkommen richtig, aber wir wissen alle, dass das EU-Recht erhebliche Spielräume auch beinhaltet. Die Umsetzung kann eben bei diese Spielräume ausnutzen und da können eben die Länder 16 Mal unterschiedlich umsetzen. Also das kann im schlimmsten Fall passieren und das ist möglich und ich denke, das wissen wir auch alle. Das Nächste, der Bund hat natürlich auch keine Durchgriffsrechte. Der Bund soll Regress nehmen können, wenn ein Land nicht richtig umsetzt, das EU-Recht. Aber wollen wir das wirklich, wollen wir so weit gehen, dass man dazu kommt, dass der Bund immer Regress nimmt bei Ländern, die vielleicht nicht richtig umsetzen? Das kann doch nicht das sein, was wir wirklich wollen mit einer Föderalismusreform. Von daher denke ich, es gibt Indizien dafür, ich will aber gar nicht spekulieren, wie es denn tatsächlich gehen würde. Was wir wollen nicht diese Möglichkeit, wir wollen einfach Rechtssicherheit und die wäre gewährleistet, wenn wir Abweichungsrechte nach oben vorsehen und die sollte man dann auch besser anders benennen und dann hätten wir Rechtssicherheit. Ein letztes zu diesem Punkt noch. Es gibt ja parallele Regelungen auf EU-Ebene. Dort gibt es einen einheitlichen Kompetenztitel, das wissen Sie auch, Recht der Umwelt. Und dort gibt es sogenannte Schutzverstärkungsklauseln. Die USA kennen ähnliche Regelungen mit Abweichungsrechten nach oben. Und in Kanada ist es auch. Also wenn man sich auch die internationale Ebene anguckt, dann gibt es dort auch solche Sachen, wie wir sie vorschlagen. Zur zweiten Frage, ist es ein Fortschritt? Was heißt denn eigentlich Fortschritt im Umweltbereich? Für mich heißt es zunächst, dass wir modernes Umweltrecht schaffen. Das heißt, wir müssen die globalen Herausforderungen annehmen. Das heißt, wir brauchen etwas, was die erneuerbaren Energien mit umfasst, was den Klimaschutz mit umfasst. Und das ist bislang eben nicht ausdrücklich geregelt und soll auch keinen eigenen Kompetenztitel behalten, soll weiterhin unter das Recht der Wirtschaft fallen mit der Erforderlichkeitsklausel, was wir auch schon mehrmals gehört haben. Was wollen wir weiter? Wir wollen schnellere, transparentere Genehmigungsverfahren. Das UGB, das habe ich auch schon gesagt, ja, es wird möglich, aber eben mit den Abweichungsrechten und damit faktisch weitgehend oder in vielen Bereichen dann bedeutungslos. Und das gilt auch fürs Verfahrensrecht. Gerade auch Artikel 84 sieht ja Abweichungsrechte Länder im Verfahrensrecht vor. Und wenn man dann in die Gesetzesbegründung reinguckt, dann steht dort, Bund und Länder sind sich einig, dass im Regelfall ein oder regelmäßig ein Ausnahmefall vorliegt. Alleine semantisch finde ich das höchst interessant. Was ist eigentlich ein regelmäßiger Ausnahmefall? Und auch das, glaube ich, ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht durchaus wieder beschäftigen könnte, auch wenn Herr Klöpfer das etwas anders sieht. Auch da denke ich, wenn man meint, man will es klar regeln, dann sollte man das doch bitte auch ins Grundgesetz so reinschreiben und nicht irgendwo von einem regelmäßigen Ausnahmefall in irgendeinem Begleittext reden. Das kann einfach nicht sein und ist für mich auch kein Fortschritt. Integrierter Umweltschutz, umweltmedienübergreifend, das wäre für mich auch ein Fortschritt der Umweltpolitik. Der wird aber eben auch nur gewährleistet, wenn das Umweltgesetzbuch auch faktische Bedeutung erlangen kann. Und das wird es in weiten Teilen eben auch nicht. Abweichungsfeste Kerne war auch wiederholt die Rede von, solange diese Kerne nicht näher bestimmt sind, kann abgewichen werden, wird drüber geschritten werden und dann ist es auch kein Fortschritt, wenn wir keine weitere Rechtssicherheit haben. Also noch einmal zusammengefasst, ich sehe einfach hier, dass wir kein modernes Umweltrecht schaffen, wie es einige Staaten schon kennen, dass wir eine weitere Zersplitterung haben. Ich würde es gern vielleicht noch einmal kurz aufzählen. Wir haben ausschließliche Gesetzgebung im Atombereich. Wir haben dann die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsrechten, die konkurrierende Gesetzgebung ohne Abweichungsrechte, aber mit Erforderlichkeitsklausel. Und wir haben ausschließliche Gesetzgebung der Länder für den sozialen Lärm. Und wir haben umweltfremde Kompetenztitel, Recht der Wirtschaft. Alles für einen Bereich, der eigentlich doch einheitlich geregelt werden müsste und wo vielfältige Wechselwirkungen bestehen. Und ich denke, wenn man das nicht zusammenfasst, sondern weiter zersplittert, als es bisher der Fall ist, dann ist es für mich kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Und wir sollten die Chance nutzen, hier wirklich eine einheitliche Regelung zu schaffen.